Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und ich berichte euch von spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute geht es ausnahmsweise mal nach Australien, doch bevor es losgeht, hier nochmal eine kurze Erinnerung an die Crime Letters. Wenn ihr selbst einmal in die Rolle des Ermittlers und Hobbydetektives schlüpfen wollt, dann empfehle ich euch die Crime Letters. Sie sind ein personalisiertes Escape Game in Briefform, das eine ganz neue Form des Rätselns bietet. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann erhaltet ihr jede Woche einen personalisierten Brief in euren Briefkasten, in dem sich spannende Rätsel und spektakuläre Stories aus Disturbia, dem Schauplatz der Rätsel und Verbrechen, befinden. Jeden Monat gibt es einen neuen Fall, also bekommt ihr immer 4 Briefe zu einem speziellen Fall. Alle Spieler rätseln gleichzeitig und ihr könnt euch auch in einer Facebook-Gruppe anmelden, um euch dort mit den anderen Detektiven auszutauschen. Mit dem Rabattcode Schattenseiten, ganz egal, ob ihr das klein oder groß schreibt, erhaltet ihr 10% auf ein Abo der Crime Letters. Das Gute ist, dass ihr monatlich kündigen könnt, wenn es euch nicht ganz so viel Spaß machen sollte wie mir. Die Rätsel sind abwechslungsreich und teilweise auch wirklich tricky. Es macht also wirklich einen großen Spaß, selbst einmal den Ermittler zu spielen. Die Crime Letters sind auch ein tolles Geschenk für eure Freunde oder Familien oder ihr rätselt einfach in eurer WG gemeinsam oder mit eurem Partner. Alle Infos sowie den Link zu den Crime Letters und auch nochmal den Rabattcode packe ich euch natürlich in die Shownotes. An dieser Stelle erinnere ich euch auch gerne noch einmal daran, dass ihr Schattenseiten bitte überall dort bewertet, wo ihr mich hört. Damit helft ihr mir nämlich ungemein, meine Reichweite zu erhöhen und ja, dass Schattenseiten von noch mehr True Crime Fans gehört werden kann. Wie immer lade ich euch auch die Bilder zur heutigen Folge bei Instagram unter Schattenseiten Podcast hoch. Jetzt geht's aber los mit dem Fall für heute. Heute werden wir uns den Fall von Simone Strobel etwas genauer ansehen. Bei Instagram habe ich euch ja gebeten, einmal zu raten, in welches Land wir heute gedanklich reisen. Und die richtige Antwort ist zwar Australien, aber der heutige Fall beginnt in einem beschaulichen Ort in Bayern. Simone wird 1980 im Landkreis Würzburg geboren. Sie ist eine engagierte junge Frau, sie arbeitet als Kindergärtnerin und spielt in ihrer Freizeit Theater. Simone kümmert sich gerne um andere und sie hinterlässt ihren Familienmitgliedern häufig kleine Notizen an unerwarteten Orten, auf die sie dann nette Worte schreibt oder Gedichtzeilen oder einfach ganz kurze Gedanken. Simone ist willensstark und rechthaberisch, erzählt ihre Mutter, aber nach einem Streit meldet sie sich dann noch bevor die Sonne untergeht, um sich zu entschuldigen. Sie kann nirgendwo hingehen, ohne sich noch einmal mit einer ganz festen Umarmung zu verabschieden. Simone übernachtet auch häufig bei ihrer Schwester und alle Familienmitglieder haben eine wirklich tolle Beziehung zueinander. Im Jahr 2004 ist Simone 25 Jahre alt und freut sich schon riesig auf die bevorstehende Australienreise. Die Kindergärtnerin möchte mit ihrem Freund Tobias, mit dem sie bereits knapp 6 Jahre zusammen ist, das Land Down Under erkunden. Tobias ist ein Jahr jünger als sie und Sportstudent. Sie beantragen ein Working Holiday Visum, also wollen sie das sogenannte Work and Travel in Australien machen. So können sie nämlich dort arbeiten und sich mit der Arbeit dann das benötigte Geld zusammensparen, das sie dann zum Weiterreisen benötigen. In der Nacht, bevor Simone und Tobias sich auf den Weg nach Australien machen, übernachtet Simone noch einmal bei ihren Eltern. Denn, wie ich vorhin schon berichtet habe, hat sie ein wirklich tolles Verhältnis zu ihnen und wollte sich so noch einmal so richtig von ihnen verabschieden. Denn sie würden sich ja einige Monate und vermutlich sogar ein ganzes Jahr nicht mehr wiedersehen. Vor ihrer Abreise sagt Simones Mutter noch zu Tobias, bitte bring mir meine Tochter gesund wieder. Daraufhin sagt Tobias, das verspreche ich. Dass Simone aber nicht mehr lebendig nach Deutschland zurückkehren würde, wissen vermutlich weder ihre Eltern noch Tobias zu diesem Zeitpunkt. Nach ungefähr 6 Monaten on Tour in Australien, nämlich im Januar 2005, kommen dann Tobias Schwester Katrin und ein Studienfreund Jens in Brisbane zu Simone und Tobias dazu. 3 Wochen sind die 4 dann gemeinsam unterwegs und ziehen durchs Land. Simone ruft regelmäßig bei ihren Eltern an und berichtet wirklich voller Freude, wie wunderschön Australien ist und wie wohl sie sich hier fühlt. Anscheinend denkt sie noch gar nicht daran, wieder nach Hause zu kommen und wird die Zeit des Visums vermutlich bis zum Ende ausnutzen. Auch Jens und Katrin sagen später, dass die Stimmung zwischen den 4 wirklich toll war. Sie haben sich super gut verstanden und einfach richtig viel Spaß gehabt. Doch Anfang Februar scheint die Stimmung dann zu kippen, wie sich später ermitteln lässt. Am 11. Februar 2005 kommt die Gruppe nach Lismore in New South Wales im Osten Australiens. Sie sind mit einem kleinen Camper unterwegs und halten dort in Lismore auf einem Campingplatz. Simone und ihr Freund Tobias schlafen im Camper selbst, während Katrin und Jens es sich in einem Zelt davor gemütlich machen. Gegen Abend machen die vier sich dann auf den Weg, um die örtlichen Bars zu besuchen und es sich einfach richtig gut gehen zu lassen. Anschließend kehren die Freunde dann zurück auf den Campingplatz und irgendwann sagt Simone, dass sie frische Luft braucht und dann verlässt sie den Camper. Doch auch nach einiger Zeit kehrt Simone nicht wieder zurück. Die Freunde beginnen sich Sorgen zu machen und suchen noch in der Nacht die Umgebung nach ihr ab. Doch nichts, keine Spur von Simone. Am nächsten Vormittag dann packen Tobias, Katrin und Jens ihre Sachen zusammen und machen sich auf den Weg zur Polizei. Sie wollen Simone vermisst melden. Sie berichten den Beamten, dass Simone einfach irgendwann den Wagen verlassen hätte, um ein bisschen frische Luft zu schnappen und ja, nicht wiedergekommen sei. Es hätte auch keinen Streit gegeben zwischen der Gruppe oder irgendwelche Auseinandersetzungen, darum können sie sich ihr Verschwinden auch gar nicht erklären. Die Polizei fängt auch nicht direkt an, nach Simone zu suchen, denn vielleicht ist Simone ja einfach zur nahegelegenen Stadt, die auch als Hippie-Kolonie bekannt ist, gegangen, um sich dort eine Auszeit zu nehmen. Also, ja, wie das häufig so ist, wenn Erwachsene verschwinden, wird nicht direkt Alarm geschlagen. Am 13. Februar, früh morgens, wird Simones Familie dann über ihr Verschwinden informiert. Ihr Freund Tobias ruft nämlich um 5 Uhr morgens bei ihnen an und berichtet, dass Simone weg ist. Simones Vater fragt Tobias dann, ob es Streit gegeben hätte, was Tobias aber vehement verneint. Daraufhin fliegt dann Simones Bruder Alexander nach Australien, um nach seiner Schwester zu suchen. 6 Tage nach Simones Verschwinden wird dann auch wirklich eine Leiche gefunden. Sie liegt in der Nähe des Campingplatzes in Lismore im sogenannten Continental Club. Das ist ein Sportplatz, wo man wohl auch Boccia spielen kann, ungefähr 100 Meter von dem Campingplatz entfernt, auf dem die Gruppe übernachtet hatte. Der Campingplatz grenzt auch direkt an den Continental Club und ist nur durch einen sehr niedrigen Holzzaun von ihm getrennt. Durch die Hitze im australischen Osten ist die Verwesung bereits sehr weit fortgeschritten und es ist nicht sofort klar, um wen es sich bei der Leiche handelt. Doch die Untersuchungen zeigen recht schnell, dass es wirklich Simone ist. Simones Körper war beim Auffinden nackt und wurde nur sehr unzureichend unter einigen Palmblättern versteckt. Ihre Kleidung konnte nicht gefunden werden. Bis auf ein einziges Teil wohl, das wurde in der Nähe des Clubs an einer Straße gefunden. Welches Kleidungsstück es ist, habe ich nicht herausgefunden. Vielleicht sollte das auch gar nicht öffentlich gemacht werden, weil es ja im Grunde Täterwissen sein kann. Ansonsten können an Simones Körper keine Verletzungen nachgewiesen werden, die auf einen Kampf hindeuten. Die Ermittler gehen davon aus, dass Simone erstickt wurde. Vielleicht mit einer Plastiktüte oder einem Kissen. Spuren für ein Sexualdelikt konnten auch keine gefunden werden. Doch was geschah mit der jungen Frau an dem Abend, an dem sie verschwand? In den nächsten Tagen ist das Medieninteresse natürlich riesig, denn wenn eine Touristin verschwindet und dann auch noch tot aufgefunden wird, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien. Und nicht nur für die Medien. Auch die Bewohner von Lismore sind schwer getroffen und sie stellen Blumen und Kerzen für Simone auf. Es wird auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, damit Tobias, ihr Freund, das benötigte Geld zusammenbekommt, um wieder nach Deutschland zu fliegen mit der Leiche seiner Freundin. Tobias gibt ein Interview, in dem er sagt, dass ja, seiner Meinung nach die Polizei viel zu wenig dafür tue, um das Monster, wie er es nennt, zu finden, das Simone das angetan hat. Natürlich werden auch Tobias, Katrin und Jens zu dem Abend verhört und es gibt auch einige Videos von diesen Verhören und ja, Tobias und die anderen beiden bestreiten einfach die ganze Zeit, dass sie irgendetwas mit dem Tod von Simone zu tun haben. Dann fliegen Alexander, Simones Bruder, und Tobias mit der Leiche von Simone zurück nach Deutschland. Hier in Deutschland werden parallel auch die Ermittlungen aufgenommen. Und auch hier in Deutschland werden die drei Freunde erneut verhört. Sie sagen aber wieder im Grunde alle das Gleiche. Es gab keinen Streit an dem Abend. Simone sei einfach irgendwann losgegangen, um frische Luft zu schnappen und dann nie wiedergekehrt. Doch am 15. Juni 2005 kommt dann die Wendung. 4 Monate nach Simones Tod wird Tobias dann nun doch als Hauptverdächtiger festgenommen. Die australische Polizei hat hingegen auch noch andere Personen im Verdacht, die Simone getötet haben könnten. Es gab zum Beispiel einen Campingplatzbewohner, der wohl erzählt habe, dass er Simone getötet hat und bezeichnete sie im Gespräch als Nazi-Bitch. Und im Nachhinein streitet er aber dann doch alles wieder ab. Und er hatte auch eigentlich ein Alibi für den Abend, weil er die ganze Zeit mit anderen Leuten zusammen war und im Grunde gar keine Zeit gehabt hätte, um Simone zu töten. Es gibt auch noch weitere Verdächtige, jedoch kann keiner wirklich wegen des Mordes beschuldigt werden. Ein anderer Mann soll zum Beispiel gesagt haben, dass er jemanden bräuchte, um eine Leiche loszuwerden. Aber ja, dieser Mann war zu dem Zeitpunkt von Simones Tod im Krankenhaus, also hatte er auch keine Chance, irgendetwas damit zu tun gehabt zu haben. Und es gibt noch weitere, die hinterher behaupten, dass sie irgendetwas damit zu tun haben. Die ganze Kleinstadt Lismore ist vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert mit Simones Tod, denn Morde passieren hier einfach so gut wie nie. Vielleicht sind sie auch so überfordert, dass ja der eine den anderen verdächtigt und einfach jeder auch ein bisschen seinen Senf dazugeben will, denn in dem beschaulichen Ort passiert sonst selten irgendwas. Was sich dann jedoch noch herausstellt, lässt dann den Abend von Simones Verschwinden in einem anderen Licht erstrahlen. Die Ermittler finden nämlich heraus, dass am Abend von Simones Verschwinden die 4 ja in den örtlichen Pubs unterwegs waren und sie können auch eine Kameraaufzeichnung finden, auf denen die Gruppe zu sehen ist. Auf der Aufnahme sieht man 4 Leute, eindeutig Simone, Katrin, Jens und Tobias, die ja wild gestikulieren. Die Aufnahmen sind ohne Ton, aber es sieht schwer danach aus, als ob die Gruppe sich streiten würde. Und ganz besonders sieht es so aus, als ob es einen Streit zwischen Tobias und Simone gibt. Die Kellner des Pubs, vor dem dann dieser Streit ja zu eskalieren scheint, berichten später, dass es eigentlich erstmal nur ein kleiner Streit innerhalb der Gruppe gewesen sei. Doch später gab es dann auch noch Ärger mit den Kellnern. Und zwar so schlimm, dass die Gruppe des Pubs verwiesen wurde. Nachdem sie dann aus dem Pub rausgeschmissen wurden, gab es jedoch noch mehr Streit zwischen ihnen und den Kellnern, denn Tobias hat sein Bier mit rausgenommen, weil er das gerade erst bestellt und bezahlt hatte, ja, und das dann draußen wenigstens noch zu Ende trinken wollte. Doch die Kellner wollten das Glas zurückhaben und Tobias wollte aber nicht und dieser Streit, der ist dann auch auf den Kameraaufzeichnungen zu sehen. Das war ungefähr gegen 23 Uhr. Man sieht auf den Aufnahmen aber dann ja nicht nur den Streit zwischen den Kellnern, sondern auch zwischen Tobias und Simone. Es sieht ganz danach aus, als ob die beiden sich anschreien und sie gestikulieren wild mit ihren Armen. Simone trägt an diesem Tag ein schwarzes Oberteil, eine weiße Hose, über die sie dann noch einen roten Rock trägt. Das sind auch die allerletzten Bilder, die von Simone gemacht werden. Aber warum hat die Gruppe darüber gelogen, dass es doch Streit gab an diesem Abend? Doch die 3 äußern sich nicht weiter dazu. Sie hüllen sich in Schweigen. Dann stocken die Ermittlungen zunächst und keine neuen Erkenntnisse können gemacht werden. Dann wird ein Profiler eingesetzt und dieser ermittelt, dass Simone vermutlich von einer ihr nahestehenden Person ermordet wurde, die wusste, dass Simone alleine unterwegs ist und keine Möglichkeit hatte, die Leiche hinterher besser, ja in Anführungszeichen, loszuwerden. Doch damit steht nicht nur Tobias unter Verdacht, sondern auch die anderen beiden. Zudem deuten die Spuren am Fundort von Simones Leiche darauf hin, dass der Täter vielleicht sogar Helfer gehabt habe. Also geraten auch damit Katrin und Jens noch weiter ins Visier der Ermittler. Simones Eltern und Tobias und auch ja seine Familie pflegen eigentlich eine gute Beziehung zueinander. Alle sagen hinterher aus, dass sie nach Simones Tod noch weiter im Kontakt standen. Der Vater von Simone spricht natürlich dann auch mit Tobias und Katrin, denn er möchte natürlich wissen, was mit seiner Tochter passiert ist an dem Abend. Doch als er Katrin einmal gefragt hat, ob sie ihm sagen könnte, was genau an dem Abend alles passiert ist, ob es doch Streit gab und warum sie gelogen haben, da ruft Katrin wohl einfach nur, dass sie nicht einmal mehr unter Folter eine Aussage über den Abend machen würde. Sie sei dann in ihr Auto gestiegen und schnell davongefahren. Simones Eltern sind einfach nur verzweifelt, wie man sich ja vorstellen kann. Der ungelöste Tod ihrer Tochter nimmt sie natürlich richtig heftig mit. Und die Sache wird ja nur noch schlimmer dadurch, dass der Freund ihrer Tochter ihn auch nicht helfen will. Er macht keinerlei Anstalten und auch die Freunde nicht. Niemand will über den Abend sprechen. Dann geschieht erstmal nichts mehr im Fall Simone Strobel. Zwar ermitteln die Beamten sowohl in Deutschland auch als in Australien, aber ja, keine neuen Erkenntnisse kommen ans Licht. Im Jahre 2006 werden dann alle Beteiligten nochmal geladen und sollen in Australien verhört werden. Doch Tobias, Katrin und Jens wollen nicht. Warum man sie nicht dazu zwingen konnte, kann ich euch nicht sagen. Finde ich auf jeden Fall sehr merkwürdig. Irgendwann wird Tobias auch aufgespürt. Er lebt nämlich weder in Australien noch in Deutschland, sondern er befindet sich in Südafrika und arbeitet dort als Surflehrer. Tobias hat sich auch eine völlig neue Identität zugelegt. Er behauptet, dass er Fußballspieler einer Nationalmannschaft sei und in Australien geboren ist. Und er erzählt wohl auch allen, die es wissen wollen, dass er für Simone einen Schrein im Wald aufgestellt hat, wo er regelmäßig hingehe, um sie zu trauern. Ob es diesen Schrein gegeben hat, ja, kann ich euch nicht sagen, denn er hat ja auch über alle anderen Fakten über sich gelogen. Von daher, ich habe keinen Nachweis über diesen Schrein gefunden. Als die Ermittler ihn in Südafrika aufgespürt haben, weil er sich wohl auch nicht freiwillig bei ihnen gemeldet hatte, wird er gefragt, warum er nicht nach Australien kommen würde, um noch einmal über Simone und den Abend ihres Verschwindens zu sprechen. Da sagt Tobias einfach nur, der Tag ist doch viel zu schön heute, um an Simone zu denken. Ja, dann kommt irgendwann der Tag der Anhörung und erstaunlicherweise erscheint dann Jens doch vor Ort. Tobias und Katrin weigern sich weiterhin und ja, tauchen nicht auf, aber Jens sagt dann einige Dinge, die die Ermittler bisher von ihm oder den anderen beiden so noch nicht gehört haben. Endlich gibt er zu, dass es am Abend von Simones Verschwinden doch einen Streit gegeben hat. Tobias, ihn und Katrin aber gebeten hatte, der Polizei nichts davon zu erzählen, damit er nicht in Verdacht gerät. Das steht natürlich nun im krassen Gegensatz zu dem, was Tobias und auch die anderen beiden noch in den Vernehmungen davor ausgesagt haben. Jens möchte aber auch nichts Genaueres über den Abend sagen. Er sagt lediglich, dass er es nicht ausschließen kann, dass Tobias etwas mit Simones Tod zu tun hat, aber er will ihn auch nicht direkt verdächtigen. Angeblich habe er auch nicht mitbekommen an dem Abend, ob Tobias Simone hinaus in die Nacht gefolgt ist oder nicht. Das stelle ich mir schwierig vor, weil die vier ja zusammen waren und da fällt es ja schon auf, wenn dann plötzlich entweder einer der Gruppe fehlt oder zwei Leute. Aber das ist das, was Jens der Polizei berichtet. Von Simones Tod habe er auch angeblich erst auf dem Heimweg nach Deutschland erfahren. Bei einem Zwischenstopp habe er im Fernsehen gesehen, dass eine Leiche gefunden wurde. Und mehr könnte er auch zu der ganzen Aufklärung des Falls nicht beitragen. Irgendwann werden dann Simones und Tobias Tagebücher gefunden. Und was dort drin steht, lässt die Ermittler natürlich noch weiter aufhorchen. Denn in beiden Tagebüchern steht ungefähr das Gleiche. Tobias und Simone hatten sich schon Tage vor Simones Tod angefangen zu streiten. Nur einen Tag vor ihrem Verschwinden schreibt Simone, und da flippte er total aus. Es herrscht einfach eine super schlechte Stimmung zwischen uns, seitdem wir hier in Australien sind. Und am Tag ihres Verschwindens berichtet sie dann, der heutige Tag begann genauso scheiße, wie der gestrige aufgehört hat. Warum verschweigt Tobias denn diese Auseinandersetzung bei der Polizei? Und warum packten die Reisenden ja erst alle ihre Sachen zusammen, nachdem Simone dann Simone ist ja nachts verschwunden, dann haben sie angeblich die ganze Nacht gesucht und dann am nächsten Vormittag haben sie erstmal alle ihre Plörren eingepackt und sind dann erst zur Polizei gefahren, um Simone vermisst zu melden. In einer Quelle habe ich auch gelesen, dass Katrin und Jens ausgesagt haben, dass Tobias sich gar nicht an der Suche nach Simone beteiligt hat. Aber ob das stimmt, ist fraglich. Einer der australischen Ermittler sagt irgendwann, dass er Tobias auf jeden Fall für den Hauptverdächtigen hält. Nur, Zitat, der Mosaikstein, der die Beweise zusammenführt, fehlt. Es gibt einfach nicht genug Beweise, um Tobias anzuklagen. Was wir über den Abend von Simones Verschwinden und ihren Tod sagen können, ist im Grunde nicht viel. Simone ist tot. Das ist eigentlich alles, was die Ermittler wissen. Ist sie alleine vom Campingplatz weggegangen? Wer ist für ihren Tod verantwortlich? Was genau ist die Todesursache? Denn zwar vermuten die Ermittler, dass sie mit einem Kissen oder einer Tüte erstickt wurde, aber durch die Verwesung lässt sich auch das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Vermutlich wurde ihre Leiche nach dem Mord an den Ort getragen, an dem sie dann schlussendlich gefunden wurde. Denn am Fundort ließen sich keinerlei Schleifspuren oder so finden. Wurde sie also eventuell über den Zaun hier drüber gehoben, der den Campingplatz und diesen Sportplatz voneinander trennt? Hätten es dann nicht vielleicht sogar zwei oder drei Leute sein müssen? Und was ist mit Simones Kleidung passiert? Wurde sie nach ihrem Tod ausgezogen oder bereits vorher? Spuren für ein Sexualdelikt gab es ja nicht an ihrem Körper, aber vielleicht wurde hier versucht, eins zu inszenieren. An Simones Körper wurde ein einzelnes Haar gefunden, das nicht zu ihr passt. Jedoch, ja, war das Haar ohne Wurzel. Also lässt es sich nur super schwer jemandem zuordnen und analysieren. Dadurch, dass es auch nur ein einziges ist, wurde es bis heute angeblich nicht untersucht. Denn wenn man dieses Haar einer Untersuchung unterzieht, dann ist es danach als Spur unbrauchbar. Also könnte man nicht einen zweiten Test an diesem Haar vornehmen. Deswegen müsste man im Vorfeld wohl ziemlich genau wissen, welche Untersuchung hier am sinnvollsten wäre. Ja, und weil das bisher noch nicht der Fall ist, liegt es wohl nach wie vor in der Asservatenkammer und wartet darauf, endlich untersucht zu werden. Warum lügen Tobias, Katrin und Jens in den ersten Vernehmungen alle drei? Wollen sie sich vielleicht gegenseitig schützen? Oder schützen die anderen beiden nur Tobias? Also wie ihr seht, bleiben hier wirklich noch zig Fragen offen. 2014 hat das Bayerische Landeskriminalamt 10.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Tod von Simone ausgesetzt. Und am 15. Oktober 2020 dann wurde diese Belohnung von den australischen Behörden auf 1 Million australische Dollar hochgesetzt. Also diese Belohnungen stehen im Erfolgsfall, wenn also jemand wirklich etwas dazu beitragen kann, sowohl deutschen als auch australischen Staatsbürgern zu. Im Jahr 2014 hat die australische Autorin Virginia Peters ein Buch über den Fall Simone Strobel veröffentlicht. Das heißt Have You Seen Simone? The Story of an Unsolved Murder. Und ja, Tobias, Simones Freund, hat versucht, dagegen vorzugehen und er hob daraufhin Anklage wegen Verleumdung gegen die Autorin, weil er in dem Buch ja schon auch als Hauptverdächtiger dargestellt wird. Doch das Gericht hat der Klage nicht stattgegeben. Sie haben entschieden, dass auch wirklich ein begründeter Verdacht besteht, dass Tobias etwas mit dem Mord zu tun hat und dass das Buch deswegen auf dem Markt bleiben darf. Und die Hoffnung besteht weiter, dass Simones Tod doch noch irgendwann aufgeklärt werden kann. Denn im November 2020 gibt es dann auch wirklich neue Hinweise, nach denen eine bislang durch die Polizei in New South Wales als verdächtig eingestufte Person als Zeuge klassifiziert wurde. Mehr wissen wir dazu nicht. Was genau das bedeutet, werden wir hoffentlich noch herausfinden in den nächsten, ja hoffentlich Monaten. Es wird auch eine neue DNA-Untersuchung geben und eine erneute Prüfung der Beweise. Dabei arbeitet die australische Polizei ganz eng mit der Kriminalpolizei Würzburg zusammen. Dann wird für den 15. Februar 2021 eine öffentliche Anhörung angekündigt, in der neue Beweise präsentiert werden sollen. Also vor ziemlich genau einem Jahr sollte das stattfinden. Doch diese Anhörung wurde vom Gericht ein paar Tage vorher auf einen bisher unbekannten Zeitpunkt verschoben. Sobald es also in diesem Fall neue Entwicklungen gibt und diese Anhörung tatsächlich stattfindet, werde ich euch natürlich darüber informieren und auf dem Laufenden halten. Die Stadt Lismore gedenkt Simone mit einem Gedenkstein. Bis heute hoffen die Bewohner von Lismore, dass das Verbrechen an der jungen Frau doch noch aufgeklärt werden kann. Gegenüber der Bild hat Simones Vater, Gustl Strobel, einmal zu der Belohnung für neue Hinweise gesagt: Jetzt war es so lang ruhig und nun kommt so eine Überraschung. Mit der hohen Belohnung hofft er natürlich, ja, dass sie etwas bringt, so hat er das formuliert, und die Ungewissheit für die Familie von Simone endlich endet. Simones Vater plagen auch bis heute die Gedanken daran, dass er sich damals nicht von seiner Tochter verabschieden konnte. Er sagt außerdem: Was hat die drei, also Tobias, Katrin und Jens, dazu veranlasst, sich eine solche Geschichte auszudenken und die Polizei in eine falsche Richtung zu lenken? Damit meint er natürlich, dass er nicht nachvollziehen kann, warum sie bei den Verhören gelogen haben, darüber, ob es einen Streit gab oder nicht. Von Simones Freund Tobias hat er darauf wohl aber nie eine richtige Antwort bekommen. Zitat Gustl Strobel: Wie versaut muss ein Mensch sein, sich mit uns ans offene Grab zu stellen und uns gleichzeitig so anzulügen? Er hat uns nur benutzt. Hier wird, finde ich, noch einmal sehr bildlich deutlich, was der Tod von Simone und auch diese Ungewissheit mit der Familie von ihr gemacht hat. Nun schauen wir uns aber doch einmal noch an, was aus Tobias geworden ist. Wie ging es denn mit ihm weiter? Tobias hat seinen Namen geändert und er lebt heute ein richtiges Jet-Set-Life und war viel in Bali und Mexiko unterwegs. Und in Südafrika hat er damals seine australische Frau kennengelernt. Und die beiden heirateten 2012 im Bauernhaus von Tobias' Familie. Und zwar nur 30 Kilometer vom Elternhaus von Simone entfernt. Nachdem die beiden geheiratet haben, kehren sie gemeinsam nach Perth, nach Australien zurück, wo sie in der Nähe von Tobias' Schwiegereltern wohnen. Und man muss dazu sagen, dass die Familie von seiner Frau offensichtlich einiges an Geld besitzt, denn sie lassen es sich dort richtig gut gehen. Nachdem Tobias sich sein neues Leben in Australien aufgebaut hat, wird irgendwann das Haus von ihm und seiner Ehefrau durchsucht. Was genau den Anlass dazu gegeben hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall finden die Ermittler ein Dokument bestehend aus mehreren hundert Seiten. Angeblich ist es ein Briefwechsel zwischen ihm und seiner Ehefrau über Simones Verschwinden am 11. Februar 2005. Ob es sich bei diesem Briefwechsel um ein Schuldeingeständnis handelt oder nicht, das wissen wir noch nicht. Ich denke, das wird sich erst dann im Laufe der weiteren Ermittlungen rausstellen, denn aktuell befindet sich dieses Dokument natürlich noch unter Verschluss. Bis heute bestreitet Tobias, dass er etwas mit Simones Verschwinden oder gar mit ihrem Tod zu tun hat. Ja, das war der Fall rund um Simone Strobel. Was denkt ihr? Wer ist für ihren Tod verantwortlich und was könnte denn das Motiv gewesen sein? Ich bin wirklich super gespannt auf eure Gedanken und Theorien zu diesem schrecklichen Fall. Und ich muss sagen, ich wünsche Simones Familie und Freunden wirklich von Herzen, dass sie irgendwann herausfinden, was mit ihr passiert ist, um so vielleicht doch noch so etwas wie einen Abschluss zu finden. Ich denke, ihr größter Wunsch ist es auch einfach, dass der Täter dafür verurteilt wird, was er Simone angetan hat und hinter Gittern kommt. Das Spannende bei diesem Fall finde ich einfach, dass im Grunde denken wir vermutlich alle das Gleiche. Wir wissen eigentlich gefühlt, wer Simone umgebracht hat. Aber solange, bis es keinen eindeutigen Beweis gibt, gelten alle Beteiligten als unschuldig. Und Ja, ich freue mich einfach darauf, dass ihr mir mal erzählt, was ihr davon haltet, wie eure Gefühlslage gerade so ist, wenn ihr an Tobias und die beiden anderen Freunde und Simone denkt. Das war es dann auch erstmal für diese Woche. Ich kann euch aber verraten, dass es nächste Woche einen wirklich super langen Fall geben wird für meine Verhältnisse. Ich denke, das wird ja die längste Folge, die ich bisher gemacht habe. Bleibt also gespannt und denkt dran, Schattenseiten zu bewerten und mir bei Instagram Schattenseiten Podcast zu folgen. Dort findet ihr immer alle Infos, Update und natürlich auch die Bilder zur Folge. Den Code für die Crime Letters findet ihr in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin eure Anregungen, konstruktive Kritik und Fallvorschläge sendet. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und bis dahin passt gut auf euch auf.